Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Ein wundervolles Hallo, liebe Serien-Junkies, liebe Filmfreundinnen und Freunde, liebe Anhänger der Film- und Serienkultur. Wir sind wieder da. Popcorn Culture geht in die nächste Runde. Und ich bin nicht alleine, sondern ich habe natürlich wie immer meine liebsten Podcast-Kollegen dabei und freue mich.
Yeah.
Und freue mich sehr, der liebe Manu, der mir gegenüber sitzt.
Ja, hallo erstmal.
Und der liebe Jay, der quasi virtuell mir im Laptop gegenüber auch.
Jawohl, hallihallo von mir auch aus Frankfurt.
Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind richtig, richtig up to date, ganz frisch dabei mit einer Serie, die gerade erst 29. August auf Netflix veröffentlicht wurde. Also falls ihr davon noch nichts gehört haben solltet, es ist noch ganz frisch. Wir haben uns reingehauen und uns die Folgen einfach nur so reingezogen. Hm. Und zwar handelt es sich um Chaos, eine Netflix-Serie in 8 Folgen, eine Staffel. Jede Folge hat so zwischen 35, 45 Minuten um und bei. Ich glaube.
Die erste ist, glaube ich, länger. Die ist über 1 Stunde, glaube ich.
Ah, krass.
Aber, ja, es gibt ein paar, die, glaube ich, ein bisschen länger sind, aber meistens so um die 40, so 45 Modo, in der Ecke.
Ja.
Genau, also Chaos, eine bisher noch Serie. Ich glaube, die zweite Staffel wurde schon gekauft oder ist schon angekündigt oder soll auf jeden Fall produziert werden.
Komm, ich habe das mehr so als Miniserie gesehen und empfunden, weil es auch eigentlich zu einer Art Abschluss kommt. Ist ja schön, dass sie dann eine zweite Staffel machen. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ist ja schön.
Witzig, weil ich habe es überhaupt nicht so empfunden. Ich war mit dem Ende sehr unzufrieden. Ehrlich? Aber dafür
echt? Ah, ja, voll. Witzig.
Aber ja, darauf können wir vielleicht nachher noch mal ganz kurz.
Ich habe in einer Rezension gelesen, es fühlt sich an wie ein Prequel zu einer richtigen Staffel, die dann erst noch kommt. Und so habe ich auch, ich habe gedacht, da könnte jetzt die zweite Staffel drangehängt werden. Und es ist, glaube ich, auch wirklich ein riesen Überraschungserfolg geworden. Also voll, die hat sich auch auf Platz 1 gespült bei Netflix.
Genau, es ist eine britische Serie und sie haben tolle Leute gecastet. Dazu zu dem Cast können wir vielleicht nachher auch nochmal mehr kommen, aber genau, britische Serie und ich glaube auch, es war so ein Überraschungspaket. Man wusste nicht so genau, was kommt und wurde dann sehr gehypt, beziehungsweise wird es noch. Und wir waren alle drei auf jeden Fall sehr angetan. Ich weiß noch, dass ich euch eine Nachricht geschickt habe, so, Jungs, das müsst ihr gucken. Das ist sehr geil und los so ungefähr.
Ja, und das Witzige war ja, dass wir haben ja eigentlich was anderes geplant für heute. Und,
total.
Und irgendwie im Chat hast du gesagt, ich bin schon durch, müsst ihr reinziehen. Jay, glaube ich, bin auch schon durch. Und ich sage, ich bin mittendrin. Fresse halten, keine Spoiler hier. Ich guck's noch fertig und so. Und wir waren irgendwie in kürzester Zeit waren wir Feuer und Flamme zu sagen, ja gut, dann machen wir jetzt Chaos.
Dann machen wir jetzt sofort Chaos. Also wie gesagt, ganz frisch, zieht's euch rein, falls ihr nicht sowieso schon die Serie durchgeschaut habe.
Naja, und es ist ja auch was irgendwie Originelles, ne? Also ich meine...
Ich wollte gerade dazu übergehen, ein bisschen was zu der Serie noch zu erzählen.
Ja,
und zwar, Chaos mit K geschrieben, bezieht sich auf die griechische Mythologie. Es geht um die griechische Mythologie. Das ist so ein bisschen so die Versuchsanleitung oder die Versuchsaufstellung, mit der diese Serie spielt. Wir begeben uns in die griechische Mythologie, in die Götterwelt. Wir haben Zeus, wir haben Hera, wir haben Dionysos, wir haben Orpheus und Eurydike, Poseidon, Hades. Also die ganzen großen Namen sind am Start. Und die Idee dahinter ist, dass man sich überlegt, was ja immer als Idee gut funktioniert. Wir haben eine Mythologie, eine alte griechische Mythologie. Was passiert, wenn wir diese Mythologie in unsere Zeit packen?
Ja, genau.
Wie sehen die Götter aus? Wie würden sie leben? Wie würde das Ganze funktionieren in einer Welt, sage ich mal, 21. Jahrhundert. Wir sind auf einer Insel, ich glaube, wir sind auf Kreta,
genau.
Richtig?
Ja.
Genau. Wir sind auf Kreta und wir haben den Olymp, wir haben einen Zeus, wir haben eine Hera. Und wir haben einen Götterkult, die Götter werden verehrt, besonders Zeus wird verehrt. Und das ist so die Anfangskonstellation, in die wir dann da eintauchen. Die Serie ist sehr, ich finde, sehr bunt angelegt. Wir haben krasse Farben, krasse Bilder, so von der Szenerie, von der Landschaft her. Auch der Olymp ist, also Zeus hat so ein riesengroßes, prachtvolles Haus mit Garten und also alles sehr modern, sehr fancy. So, das macht, finde ich, die Serie auch noch so aus.
Ja, dass das Totenreich so ist schwarz-weiß. Das fand ich auch schön irgendwie.
Aber dass die Serie so sehr fancy daherkommt, so vom Look, würde ich sagen. Genau, und das ist so ein bisschen das Setting, in das wir dann eintauchen.
Und es ist Gegenwart. Also es ist quasi, die Leute fahren Autos, benutzen Handys und so weiter und glauben gleichzeitig an diese griechischen Götter. Es ist quasi, als ob es eben diese Götter wirklich nicht nur gegeben hätte, sondern auch immer noch geben würde. Und so, wie würden wir heute leben auf unserem Entwicklungsstand, wenn wir ganz selbstverständlich in der Präsenz des griechischen Olymp, des griechischen, der, wie sagt man, Pantheons wären, so.
Genau. Ja. Wollen wir mal eine kleine Inhaltsangabe machen, so dass die Leute wissen, worum es grob geht.
Vorsichtig, ja.
Ja, genau. Also wir versuchen mal nicht groß zu spoilern. Also, die Grundsachen liegen dann auch so in der zweiten Folge auf dem Tisch, würde ich sagen, ne? Aber mal so gesagt, also haben wir ja schon gesagt, es geht um diesen Götterpantheon, den es eben tatsächlich gibt. Und dann geht es um Kreta, wo es einen Präsidenten gibt mit einer Familie. Es gibt Prophezeiungen, die jeder Mensch kriegt anscheinend irgendwie eine Prophezeiung mit auf den Weg. Und die Götter interessanterweise auch. Also wie das denn zustande kommt, erfahren wir dann auch, aber erst später sozusagen. Und dann eine der Hauptrollen spielt Riddhi und Orpheus. Das ist ein Paar. Orpheus ist ein junger Sänger, charismatischer Typ, der so wirklich, dem die Leute zu Füßen liegen und die Teenager schreiend umfallen. Und seine Frau oder Freundin, das weiß ich gar nicht mehr genau, auf jeden Fall.
Ich glaube sogar Frau.
Frau, ne? Ja, stimmt. Ist es seine Frau, Riddhi?
Die sind verheiratet. Eurydike natürlich.
Genau, also, aber
Orpheus und Eurydike.
Sie heißt in der Serie dann, heißt sie Riddhi, ist seine Muse, seine Inspiration für alles. Er ist ihr verfallen. Aber sie ist eigentlich total unglücklich und liebt ihn nicht mehr und würde ihn gerne verlassen. Und naja, dann begegnet sie einer Art Prophetin, die ihr sagt, dass heute der Tag sein wird, an dem sie ihren Mann verlassen wird.
Ja.
Und dann, und das kann man, finde ich, jetzt schon sagen, auch
das kann man sehr erzählen.
Auch wenn es ein Schocker, auch wenn es der Endschocker der ersten Folge ist, aber das kann man, denke ich, sagen, dann wird sie vom Bus überfahren und stirbt. Also, wo sie sich gerade darüber Gedanken gemacht hat, wie sie das jetzt einfädelt, ihren Mann zu verlassen. Und dann kommt sie in die Unterwelt, in die Schwarz-Weiß-Welt. Und das ist dann, wie man sich schon denken kann, Orpheus in der Unterwelt. Gibt's ja tausend und ein Gedicht. Und also es wird ja thematisch immer wieder in der Kunstgeschichte aufgegriffen, diese Sage, diese Legende, wie sich dann Orpheus auf den Weg macht, um seine Riddhi aus dem Totenreich zurückzuholen. Das ist so ein Erzählstrang, der zu den Hauptsträngen gehört. Aber es gibt noch viel mehr.
Genau, also wir haben noch weitere Erzählstränge und so ein bisschen, vielleicht kann man das auch noch erzählen, das verbindende Element, das hast du gerade schon angerissen, sind diese Prophezeiungen. Diese Prophezeiungen, die eben die Götter bekommen, aber die eben auch die Menschen bekommen. Und wir verfolgen eben verschiedene Erzählstränge, unter anderem den eben von Orpheus und Eurydike, aber auch zum Beispiel den von der Tochter des Präsidenten der Stadt, Ariadne, weil wir dann so ein bisschen in diese Prophezeiung mit reingenommen werden. Und wir verfolgen genauso Zeus, weil daran entlädt sich das alles so ein bisschen. Zeus hat eine Prophezeiung und hat nun Angst, dass diese Prophezeiung eintritt.
Mhm. Ja.
Und diese Prophezeiung hat er nicht alleine, sondern eben andere haben diese Prophezeiung auch. Und deswegen, ja, sehen wir halt verschiedene Erzählstränge, weil die durch dieselbe Prophezeiung sozusagen zusammengehalten werden. Also diese Prophezeiung betrifft unterschiedliche Menschen oder Götter in dem Sinne.
Ja, und genau. Und gleichzeitig liegt die Spannung auch darin, dass die Prophezeiungen sehr interpretationsoffen sind. Genau. Und dass man eigentlich nie weiß, wie ist das jetzt genau gemeint? Der Zeus münzt das auf sich selber. Es ist eigentlich eine Unheilsprophetie, die sagt, es wird eine Linie.
Erscheint.
Line appears.
Die Familie fällt.
Die Familie fällt. Und dann irgendwas noch und dann Chaos regiert.
Genau.
Und der Zeus meint zuerst, die Linie, die erscheint, wäre eine Falte, die er auf seiner Stirn zum ersten Mal entdeckt. Aber dann gibt's andere, die, wie sich dann später herausstellt, die eben wirklich dieselbe Prophetie, Lebensprophetie, dasselbe Orakel bekommen haben und die das ganz anders deuten. Und die Frage ist dann immer, ja, welche Familie fällt? Genau.
Welche Linie? Unter anderem, ich glaube, Eurydike hat auch diese Prophezeiung, oder?
Genau. Ja.
Genau, und die Tochter von Minos. Oder hat Minos?
Nee, ich glaube, der Junge, den Eurydike im Hades, also in der Unterwelt kennenlernte, Kaineos.
Kaineos hat die auch, genau. Und darum entspinnt es sich so ein bisschen. Also wir starten eigentlich so ein bisschen damit in der ersten Folge, dass Zeus diese Falte entdeckt in seinem Gesicht. Und das Schlimme an dieser Falte ist ja, er ist ein Gott, er kann eigentlich nicht altern. Mhm. Das ist ja die Krux daran. So, er entdeckt eine Falte und denkt so, die war noch nicht da. Altere ich, was passiert? Kommt jetzt meine Prophezeiung? Fällt jetzt die Familie? Wird Chaos regieren? Und sieht dadurch seine Macht in Frage gestellt oder hat Angst davor, dass er seine Macht verlieren könnte. Genau. Und ja, kann man sagen, wie es ist? Er dreht dann am Rad.
Genau. Und was Zeus nicht weiß, das ist übrigens wie in der tatsächlichen griechischen Göttersagenwelt, also diese Götter sind weit davon entfernt, allwissend oder allmächtig zu sein. Die haben bestimmte Kräfte oder Dinge, also der Zeus kann Unwetter schicken und alles Mögliche, aber er weiß nicht, dass sein bester Freund, den er irgendwo gefangen hält, der Prometheus, dass der im Grunde seit Jahren oder Jahrzehnten gar einen Plot spinnt gegen ihn, der sozusagen, wo er verschiedene Fäden zusammenführt und die sich dann eben auch in diesen Prophetien niederschlagen, um Zeus quasi das Handwerk zu legen, der, wie wir immer mehr mitkriegen, zwar großartig gespielt von Jeff Goldblum, aber natürlich ein wirkliches Götterarschloch ist. Kann man mal so sagen.
Mhm. Ja, es ist sagenhaft gespielt. Ja,
herrlich gespielt.
Man hasst ihn eigentlich nach der ersten
Folge. Ich wollte gerade sagen, du hast es jetzt schon angesprochen, wollen wir über den Cast reden? Ja. Jeff Goldblum als Zeus.
Ja, unbedingt. Ja. Also ich meine, das ist fantastisch. Ich meine, Jeff Goldblum kennt man noch aus alten Zeiten, Jurassic Park und sonst wie. Und ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber der spielt das so frisch und so herrlich und so Midlife-Crisis geplagt als Gott, der sozusagen bei der einen Falte durchdreht und gleich irgendwelche Genozide plant, mit denen er die Welt quasi bestrafen will, dass die ihn wieder anständig anbeten und so. Also es ist fantastisch. Also
ich fand es ganz spannend, dass du noch erzählt hast, dass die Rolle eigentlich für Hugh Grant vorgesehen war, richtig?
Ja, habe ich irgendwie mitgeschnitten.
Genau.
In einer Rezension oder einem Podcast. Und witzig war auch, dass dann eine Kritik, die geäußert wurde an Jeff Goldblums Performance da, dass man gesagt hat, ja, der spielt doch eigentlich, der hat ja eigentlich in allen Filmen immer nur eine Rolle, der spielt eigentlich immer sich selbst. Mhm. Und was ich eben witzig finde, das hat ja wirklich was für sich, weil Jeff Goldblum ja nach allem, was man so in Erfahrung bringen kann, doch selber auch ein sehr von sich selbst eingenommener, selbstverliebter Typ ist. Aber das ist ja genau, was es braucht für diese Rolle. Also ich finde das sagenhaft gespielt. Man nimmt ihm das sofort ab. Irgendwie, der ist der Zeus, der ist so mit sich selbst beschäftigt und legt eine derartige Rücksichtslosigkeit und Ignoranz allen anderen gegenüber an den Tag. Und man nimmt das dem Hugh Grant auch abgenommen, weil das ist genau dieselbe Sparte, weißt du?
Auf jeden Fall. Ich habe vorhin ganz witzig noch einen Ausschnitt aus einer Talkshow gesehen, bei der sich Jeff Goldblum mit seiner Partnerin, mit Janet McTeer unterhält. Das ist diejenige, die Hera spielt, also seiner Frau in der Serie. Und er hat quasi sie gefragt, wie es für sie war, mit ihm zu drehen.
Das ist seine Partnerin?
Nein, nicht seine Partnerin in der Serie.
Ah, seine Filmpartnerin.
Seine Filmpartnerin, genau.
Okay, ja.
Und er hat sie quasi gefragt, wie es war, mit ihm zu drehen. Und sie sagte, er hat so ungefähr die Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen. Weil er immer irgendwie distracted oder so irgendwas anderen so hier ist und dann dort und so, ah, da ist ein Vögelchen so. Und dann erzählt sie, dass sie quasi irgendwann angefangen hat, mit ihm zu singen, dass sie dann was gesungen hat, wo er dann eingestimmt hat, damit sie ihn dann bei sich hatte. So, na, da, 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 okay, let's end action, let's try it.
Oh boy.
Das ist,
oh
boy.
Also das muss sein wie ein kleines Kind, mit dem man dreht, irgendwie so. Ja,
oh
aber.
Gott, er hat wirklich sich selbst gespielt in dem Film.
Aber auch, finde ich tatsächlich auch hervorzuheben und hervorragend gespielt, ist tatsächlich Janet McTeer als Hera.
Ja,
sie super. Als sein Gegenpart, seine Frau irgendwie in der Serie. Und am Anfang denkt man noch, ja gut, vielleicht ist sie so die Gute und sie kann ihn so besänftigen und sie hält ihn im Zaum so ein bisschen. Und ich finde, je länger man sie dann kennenlernt, denkt man so, ja, die ist auch ein abgewichstes weibliches Arschloch
. Ja, durchtrieben ohne Ende, ja.
Richtig, richtig doll, aber unglaublich gut gespielt.
Was ich auch total schön fand, also ich meine, man hätte die Serie ja jetzt auch so machen können, klar, in der heutigen Zeit, aber die Götter im Olymp sitzen dort in ihren griechischen Togen oder so, ne? Aber nein, Zeus im
Satin-Jogginganzug.
Im Jogginganzug, ja. Der Poseidon in so einer komischen, viel zu engen Badehose.
Ja. So eine Speedo-Short.
Ja, genau. Also
zu geil.
Also alles
zu
irgendwie geil. Irgendwie so runtergekommene Götter, die einfach selbstgefällig ihren Glanz und Gloria irgendwie leben und dabei aber schon echt runtergerockt sind irgendwie. Also.
Ja.
Ja, und ich dachte auch gerade an Hades in seinem schlecht sitzenden Anzug irgendwie so, wo man denkt so, Alter, den hast du doch zu deiner Konfirmation das letzte Mal getragen gefühlt.
Ist auch großartig geschmackt, kann man sagen, die ganze Unterwelt, überhaupt die Entscheidung, das dann alles in schwarz-weiß zu drehen, und das hat ja auch weitere Implikationen noch, dass man da dann offenbar eben nicht nur alles so ein bisschen blass aussieht, sondern die müssen ja dann, die machen sogar Salz ins Bier, damit es noch nach irgendwas schmeckt, weil sie quasi auch der Geschmack und alle Sinne, alles ist irgendwie monoton und vereinheitlicht in der Unterwelt. Und ich finde das auch großartig gespielt, weil das so, sie spielen so diese, es ist eigentlich so eine Riesenbürokratie. Ja. Der Hades, dieser Gott der Unterwelt, ist dann mitnichten irgendein glorreicher Herrscher der Unterwelt, sondern eher so der Chef-Erbsenzähler quasi irgendwie. Und das haben die saugut, also ich finde es saugut gemacht. Es ist echt fantasievoll übersetzt.
Ja. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit so, die Serie ist so fancy irgendwie. Also man merkt, dass sie irgendwie bei dem Look sich was gedacht haben, dass man sich dreimal mehr Gedanken gemacht hat, wie stellt man die Unterwelt dar? Okay, wir machen die einfach schwarz-weiß so. Und das Essen muss man nachsalzen. Und wenn wir auf dem Olymp sind, dann haben wir irgendwie den protzigen Zeus, der da irgendwie in seinen Satin-Shorts sind, oder den Poseidon, der so eine Speedo-Shorts irgendwie anhat und da über seine Yacht stolziert und Pesketarier ist. Also man hat das wirklich auf eine sehr, sehr gute und auch sehr bildgewaltige Art und Weise übersetzt.
Ja, genau.
Ja, total.
Ja, und der Olymp oder dieses Zuhause von Zeus, das ist ja eigentlich, es ist sehr prunkvoll gemacht, aber es hat ja auch etwas unglaublich Kitschiges. Also diese weißen Tische mit den goldenen Verschnörkelungen und so. Es ist eigentlich so, wie sich gewisse Oligarchen, die ein Milliardenvermögen haben, aber sich davon keinen Geschmack kaufen können, irgendwie dann ihre Yachten ausstaffieren und so. Man denkt echt jetzt, du hattest eine Milliarde zur Verfügung für ein Schiff und das ist draus geworden, weißt du, wo man denkt, ja, also Leute, das geht doch nicht. Es ist so ein bisschen so dieser verkitschte Luxus so. Ja, das, ich finde es wirklich ästhetisch auch total interessant dargestellt. Man ist immer gespannt, wenn irgendwie neue Szenen aufgehen oder neue Figuren auftreten, wie sie das jetzt umgesetzt haben. Vielleicht zum Schluss noch diese Fates, diese Moiren, diese Schicksalsgöttinnen, die sind auch sehr, sehr stark dargestellt, finde ich.
Ich wollte gerade noch sagen, darüber haben wir vorhin uns schon kurz ausgetauscht, bevor wir die Mikros angemacht haben, die Aufnahme gestartet haben, Manu, dass wir manchmal eben auch bei Serien so denken, so, okay, wie ist der Cast zustande gekommen? Wie divers ist der aufgestellt? Wie werden die Figuren dargestellt? Mhm. Auch in Bezug auf Gender und sexuelle Identität und ähnliches. Und dass ich es bei der Serie sehr gelungen finde, dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, oh, jetzt brauchen wir noch jemand asiatischer Herkunft oder jetzt brauchen wir noch eine Black Person of Color oder jetzt müssen wir noch jemand darstellen, der transgender ist, nur um da möglichst rücksichtsvoll zu erscheinen und möglichst irgendwie alles dabei zu haben. Sondern wie du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel die Moiren, die Schicksalsgöttinnen, das sind einfach so gefühlt, ja, so ein bisschen geschlechtslose Personen, so eine Mischung aus Drag, Androgyn, Drag Queens, Transgender, irgendwas. Ja. Ich weiß auch gar nicht so genau. Das zum Beispiel oder so, ja.
Ja, es ist ein sehr diverser Cast, aber man hat eben nicht das Gefühl, es ist ein typisches Quotencast, in so quasi, irgendwo müssen wir jetzt hier noch eine asiatische, einhändige Transperson reinkriegen oder so, sondern es kommt ja auch ein behinderter Mensch vor oder Mensch mit Behinderung, ein Mensch mit irgendwie so verstümmelten Armen und so, und denn dieser Daedalus heißt der, glaube ich.
Ja, der Vater von Icarus.
Aber es ist irgendwie, ich habe das, also ich zumindest, ich teile die Empfindung, ich kann sie nicht so gut versprachlichen, aber ich teile die Empfindung, ich habe nirgends das Gefühl gehabt, oh ja, da hat jetzt irgendein Gleichstellungsbeauftragter noch seinen Zeigefinger gehoben und gesagt, da müsste mir aber jetzt noch einen Menschen im Rollstuhl rein, sonst passt das nicht, sondern das irgendwie, finde ich, geht das richtig gut auf, das ist total stimmig und dient der Geschichte.
Genau,
weißt du?
Ich wollte gerade sagen, es ist in die Geschichte verwoben. Wir haben zum Beispiel eben auch, wir hatten den schon angesprochen, Kaineus ist ein Junge, den Eurydike in der Unterwelt kennenlernt und den da kennenlernt. Und Kaineus war zum Beispiel früher ein Mädchen und ist aber bei den Amazonen aufgewachsen. Ja. Und da er dann quasi so irgendwann gemerkt hat, ich bin eigentlich eher ein Junge, wurde er eben verstoßen oder musste gehen, weil er sonst umgebracht wird von den Amazonen. Und das ist irgendwie so, also das fließt halt total passend in die Geschichte, in den Geschichtsstrang einfach mit ein. Und wir haben hier quasi einen Transitionsprozess, der aber total harmonisch eingeflochten wird und total Sinn ergibt in dem Kontext.
Absolut.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, und jetzt müssen wir aber inhaltlich irgendwie so ein paar Motive noch abdecken.
Ja, genau.
Jetzt bin ich schon am Schauen.
Auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen.
Und los.
Ich wollte gerade sagen, jetzt, wenn man das so hört, alte griechische Götter sagen Welt, okay, in die Moderne gesetzt, könnte man jetzt denken, oh, es ist aber auch irgendwie ein kalter Kaffee. Wer interessiert sich schon für sowas? Aber das Ganze.
Nein, ich finde, wir haben schon deutlich gemacht, dass die Serie fancy ist. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, ich meine jetzt so inhaltlich, ne?
Ja.
Inhaltlich bewegt sich diese Serie dann eben irgendwo zwischen Satire, Groteske und mit Thriller-Elementen, also die auch durchaus Spannung erzeugt, wo du, also mir ging es zumindest so, dass ich wirklich nach jeder Folge immer dachte, okay, wie geht's jetzt weiter? Und mich immer gefragt habe, ist das eigentlich genau die Erzählung oder ist die jetzt abgewandelt und so, ne? Aber nicht nur aus so einem historischen Interesse, sondern die Geschichte ist einfach super gut erzählt, so dass du wirklich mitfieberst und jetzt auch nicht so. Man könnte ja denken, ja, das kennt man ja alles quasi schon, hat man irgendwann mal in der Schule gehabt. Aber zumindest ich, entweder bin ich so, hatte ich so schlechten Unterricht, konnte jetzt nicht immer überall sagen, das wird jetzt passieren und jenes. Und wie gesagt, also so diese Mischung, diese Genre-Mischung, finde ich, funktioniert wirklich, wirklich gut auf der Unterhaltungsebene, aber eben tatsächlich dann auch auf so einer Art Bildungsebene. Also wirklich, ich war ganz, ganz angetan.
Ja.
Ein Thema, was wir, finde ich, jetzt gut anschließen oder aufmachen können, ist natürlich so ein bisschen die Frage nach den Göttern, nach dem Gottesbild oder nach dem Götterbild, was da dargestellt wird, wie die Götter dargestellt werden und ja, wie sich das eigentlich so mit unserem Bild irgendwie vereinbaren lässt oder eben auch nicht, so wie so das Verhältnis zwischen Göttern und Menschen gezeichnet wird. Wir haben ja gerade schon gesagt, die Götter, das sind eigentlich auch so ein bisschen Dullis. Also Jeff Goldblum als Zeus, der irgendwie unglaublich selbstverliebt daherkommt und irgendwie sich eigentlich die ganze Zeit nur fragt, woher jetzt die Falte auf seiner Stirn kommt. Poseidon in seinem Motor, auf seiner Motorjacht, der als Pescetaria dargestellt wird und heimlich in Hera verliebt ist. Mhm. Dionysus, der Sohn des Zeus, der irgendwie durch die Partywelt zieht irgendwie auf Kreta und eigentlich überfordert mit seinem Leben ist, sich irgendwie mehr Verantwortung wünscht, aber das von Zeus nicht zugesprochen bekommt und die Götter untereinander, die irgendwie sich alle nicht grün sind, trotzdem aber eine Familie sind und irgendwie nur wissen, dass Hauptsache die Menschen werden irgendwie im Schach gehalten.
Ja. Und vor allen Dingen Hauptsache die Menschen werden dazu bewogen, auf welchen Weg auch immer, quasi sie anzubeten, sie zu fürchten und ihnen das zu liefern, was die Götter brauchen. Also ich will mal nicht noch mehr verraten, aber es kommt doch relativ deutlich heraus, dass die Götter die Menschen brauchen und das kriegen und das und das dürfen die Menschen natürlich so nicht wissen, aber die Götter leben von den Menschen. Ja. Und das ist, fand ich, das ist ja auch so ein Stück, also es geht dann natürlich auch um das Leben nach dem Tod und was bedeutet das, und irgendwie habe ich die ganze Serie dann schon als so eine sehr starke Religionskritik empfunden, jetzt mal losgelöst, jetzt man kann das jetzt so, sozusagen nur auf die griechische Götterwelt beziehen, aber man könnte es auch allgemein auf den Gottesglauben beziehen, der ja eben in der Regel sehr von einer Jenseitserwartung oder oft von der Jenseitserwartung lebt. Und so eben auch hier. Und die Götter leben von der Jenseitserwartung der Menschen. Mhm. Und das, ja, finde ich sozusagen, das fand ich den spannenden Gedanken, weil es ist religiös ja quasi in fast jeder Religion so, dass die Götter, die dort angebetet werden, an die geglaubt wird, für die, keine Ahnung, geliebt und gemordet wird, die leben auch von der Jenseitserwartung, von unserer Jenseitserwartung.
Genau, die Frage ist sozusagen, wozu brauchen die Menschen überhaupt noch die Götter? Mhm. Also so, das ist auch so ein Nebenplot, der in der Geschichte erzählt wird, der in der Serie erzählt wird, dass man unter den Menschen eben auch immer mehr Leute hat, die so ein bisschen sagen, hey, fuck the gods.
Fuck the gods.
Also
ja. So wortwörtlich, ja. Ja,
wortwörtlich fuck the gods, da werden dann irgendwelche Denkmäler geschändet und da wird ein Haufen Scheiße darüber ausgeleert, so, ja. Und fuck the gods. Und das ist eben genau das, was du sagst. Was bringen uns die Götter? Was bringt uns dieser Glaube daran, dass dieser einzig und allein ja von relevant zu sein scheinender Glaube daran, dass ich wiedergeboren werde oder ein zweites Leben haben werde oder wieder auferstehe? So, ja. Das ist das Einzige und vielleicht, dass nicht regelmäßig irgendwelche Umwelt- oder Naturkatastrophen entstehen. Aber das passiert ja trotzdem.
Ja, so. Ja. Also was ich daran jetzt, vielleicht könnten wir eben über beides reden. Was ich faszinierend finde, ist eine gewisse Verschränkung von Religionskritik und Sozialkritik. Mhm. Weil man könnte zuerst mal sagen, man guckt die Serie und jeder denkt sich, meine Fresse, zum Glück sind wir die Arschlöcher losgeworden. Also zum Glück glauben wir das nicht mehr. Zum Glück hat es einen Xenophanes gegeben zur Zeit der Antike, der die ganzen anthropomorphen Göttervorstellungen gegeißelt hat und das eigentlich entmythologisiert hat und gezeigt hat, Leute, ihr stellt euch die Götter vor, wie ihr selber seid und das ist doch ein Produkt eurer eigenen Einbildung. Und so, man könnte sagen, Gott sei Dank sind wir die Götter los und mit ihnen diese Angst vor ihrer Strafe, mit ihnen diese unselige Hoffnung auf ein Jenseits, die uns im Diesseits nur blockiert und so weiter. Amen. Und dann könnte man, genau, das könnte man religionskritisch sagen und dann könnte man in einem zweiten Pünktlein, Pünktlein, Pünktlein und dann sich die Frage stellen, sind wir die Götter wirklich los oder stehen die Götter in dieser Serie nicht auch ein Stück weit für soziale Verhältnisse, in denen ganz ähnliche Phänomene eigentlich wiederholt werden. Also stehen die Götter, sind das nicht jetzt quasi symbolische Zuspitzungen von heutigen Oligarchen und Konzernchefs wie Elon Musk und Konsorte oder Mark Zuckerberg und andere, die auch in irgendeiner Weise über dem Gesetz stehen, die auch in irgendeiner Weise den Menschen eigentlich die Spielregeln ihres Zusammenlebens vorgeben und die jetzt im Blick auf, zumindest im Blick auf Digitalisierung und Social Media und so weiter, die eigentlich ein System installieren, das Menschen ganz viel Zeit und Energie kostet und von dem, an dem sie sich selbst immer mehr bereichern. Also man könnte dann von der Religionskritik, ja, könnte man zu einer Sozialkritik kommen eigentlich.
Ist auch, finde ich, beides wirklich Teil dessen. Also genau, je nachdem, in welcher Linie man denkt. Und das hat ja auch unter Umständen gar nicht so wenig miteinander zu tun, sondern eine ganze Menge. Ne? Ich meine, Religion ist schon immer Instrument der Mächtigen,
ja,
und derer, die, und ich meine, jemand wie Karl Marx hat nicht umsonst gesagt, Religion ist das Opium fürs Volk. Also sprich, ein begehrtes Mittel, um den, ich sag's mal salopp, um den Mob bei der Stange und gefügig zu halten und in, ja, irgendwelche Systeme einzubinden, die den Mächtigen zu Pass kommen. So, ne?
Ja.
Frage, die ich dann stellen würde, ist das, also jetzt in Bezug nicht auf die Sozialkritik, sondern wieder bei der Religionskritik, ist das denn schlimm? Also ist es schlimm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin auf Kreta und glaube an die Götter und glaube an die Wiedergeburt. Mhm. Und deswegen legt man mir für den Styx, für den Fluss, über den ich muss, das Stück Geld in den Mund, damit ich den überqueren kann. Und dadurch habe ich aber, also durch diesen Glauben daran, dass ich wiedergeboren werde,
ja,
dadurch habe ich ein besseres Leben oder geht es mir besser in meinem Leben, weil ich eine Perspektive habe, die, ja, ich vielleicht sonst nicht hätte. Also ich habe darüber nachgedacht, was für mich ja immer ein Aspekt ist, so Religion muss oder Glaube muss lebensdienlich sein. Also ja, genau, es muss mir gut tun. Und dann eben so die Frage, ja, ist es dann so verwerflich, wenn es den Menschen gut tut, wenn sie sich daran festhalten können, dass sie wiedergeboren werden? Ganz unabhängig davon, ob es dann passiert oder nicht. Aber wenn das etwas ist, woran ich mich festhalten kann, eine Überzeugung ist, die ich für mich angenommen habe, wo ich sage, nein, das wird passieren, dann ist das ja auch irgendwie eine Gewissheit für mich, die mich natürlich auch in bestimmten Situationen total tragen kann. Und dann ist es dann nicht auch egal, was letzten Endes passiert oder wie die Götter damit umgehen?
Ja, also würde ich auf diese spezielle Frage auch dir völlig zustimmen, ne? Also nach dem Motto, naja, wenn du an die Götter oder an Gott glaubst und dir das sozusagen Hoffnung über den Tod hinaus gibt, dann gibt es dir Kraft, wie du gerade auch gesagt hast, in keine Ahnung, Abschied zu nehmen von anderen Menschen, die versterben oder so. Es hilft dir, es gibt dir Hoffnung. Und wenn es dann nicht passiert, kriegst du es ja nicht mehr mit, ist es im Grunde, genau, auch egal. Aber du hattest die Hoffnung. Die andere Frage, die man davon nicht lösen kann, finde ich, ist die, was ist der Preis dafür?
Ja.
Und der Preis wird hier schon in der Serie schon recht deutlich gemacht. Ne? Mhm. Da gibt's dann immer rituelle Opfer, also Menschenopfer, die sich in einer großen Veranstaltung das Leben nehmen müssen für die Götter. Diese Götter durchziehen quasi dann schon jeden Lebensbereich. Und wie gesagt, wenn du dann sie kritisierst, fuck the gods oder so, dann kommst du unter Umständen eben, wirst du schon ganz schnell einen Kopf kürzer gemacht oder aufgeknüpft. Und ich sag mal, das steht ja immer eben für den Preis, den auch Religion mit sich bringt, mhm, das ist ja nicht losgelöst. Wenn man die Frage nur so stellt, wie du sie gerade gestellt hast, stimme ich dir völlig zu. Aber in der Regel ist damit ja was verbunden, sozusagen, mit dieser, voll, Hoffnung. Also du.
Und ja, genau deswegen habe ich auch gesagt, wenn man jetzt so auf die Religionskritik schaut, aber ja, wenn du sagst, generell ist mit der Hoffnung was verbunden. Und ich würde das ja auch komplett auflösen, wenn man auf die Sozialkritik schaut. Weil natürlich, wie du das gesagt hast, Manu, die Oligarchen, die Mark Zuckerbergs und die Elon Musks, wir stehen ja in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu diesen Menschen.
Ja.
Wir wissen genau, dass wenn die was umsetzen würden, eine neue Technologie oder irgendwas verändern würden, dann hätte das Auswirkungen auf unser tägliches Leben.
Ja.
Und gegebenenfalls auch verheerende, je nachdem, was passieren würde.
Ja, absolut.
Manu,
aber ich denke, es ist natürlich die Frage, weißt du, einerseits würde ich sagen, ich meine, wir glauben ja nicht, dass es diese griechischen Götter gibt. Also ich zumindest nicht. Also ich glaube ja nicht, das ist ja ein Gedankenspiel, das die Serie quasi vor Augen malt.
Ja.
Ich stelle mir das ja schon so vor, dass diese Göttervorstellungen damals ja ihre auch gesellschaftliche Funktion hatten. Und Leute haben daran geglaubt, im besten Falle, weil es ihnen gewisse Sicherheiten gegeben hat, weil es sie vergewissert hat in ihrem Leben, weil sie vielleicht mit irgendeinem Orakel oder irgendeinem Schicksalsglauben dann eher ihr Leben oder auch Leid ertragen konnten, im Bewusstsein, das ist Teil einer größeren göttlichen Absicht oder was auch immer. Also,
aber das ist doch meistens, heute nicht anders, Manu.
Genau, das ist
die Funktion von Religion.
Ja, insoweit ist das ja auch berechtigt. Da könnte man sagen, da kann man ja eigentlich dann, kann jemand glauben, was er will, wenn es ihm irgendwie aufhilft und so. Gleichzeitig muss man aber immer auch einerseits das Missbrauchspotenzial im Blick haben, das Religionen auch haben. Und ganz besonders, wenn es um eben kollektive Phänomene geht, wenn es um soziale Phänomene gibt, weil ja das ja nicht jeder nur für sich glaubt, sondern weil das dann eben, weil da ja Glaubensgemeinschaften, Glaubenssysteme drum gebaut werden. Und da muss man dann natürlich besonders genau hinschauen, weil da natürlich die Religion dann eben ihre Funktionalität teilweise auch verliert oder sich das umkehrt in ganz auch unterdrückerische und menschenverachtende Dynamiken, die dann auch freigesetzt werden. Und das wird ja in der Serie auch deutlich, wie dieser Schicksalsglaube dann eben Leute dazu bringen kann, ihr Kind irgendwie zu ermorden, um dem Orakel zuvorzukommen und solche Geschichten, ja.
Ja. Was ich nochmal in dieser ganzen Thematik irgendwie ganz spannend finde, ich habe mal lang darüber nachgedacht und mich hat das am Anfang sehr irritiert. Also, weil man ja schon sagt, das Jenseits ist eine Nahrung jeglicher Götter. So. Und ich finde das ganz interessant, dass im Judentum der Jenseitsglaube ja wirklich erst sehr, sehr spät aufgekommen ist. Und wenn man jetzt so dieser biblischen Überlieferung glaubt, quasi aus Ägypten befreit, mit dem Exodus ausgezogen, das Gesetz Gottes empfangen und so weiter. Die ägyptische Religion war ja wiederum auch eine sehr, sehr jenseitsorientierte Religion, ne, mit den Pyramiden und so weiter, die ja alle was mit Jenseits zu tun haben. Und ich fand das immer ganz spannend und deswegen ist auch sozusagen, also die jüdische Religion, die ist von Anfang an sehr diesseitig orientiert. Später kommt dann auch eben tatsächlich ein Jenseitsglaube mit dazu, aber der braucht ganz schön lange, bis der sich entwickelt sozusagen. Im Christentum ist es dann so, dass da spielt der Jenseitsglaube dann tatsächlich doch eine relativ große Rolle, würde ich sagen. Aber auch hier hast du noch diesen jüdischen Funken, der sehr, sehr diesseits orientiert ist. Also wo es irgendwie klar ist, beim jüngsten Gericht geht es nicht in erster Linie darum, ob du da reinkommst oder nicht, sondern es geht darum, wie du mit Gottes Kindern umgegangen bist. Also es geht eigentlich um dein Leben vorher und zwar nicht nur um dein Jenseits zu sichern. Das wurde dann natürlich zum Teil daraus gemacht, aber eigentlich ist eine ganz starke Energie, auch hier im Christentum, würde ich sagen, eine diesseitsorientierte. Und das finde ich schon spannend. Also das ist schon auch so sehr die Götter quasi von der jenseitigen Welt irgendwie leben, finde ich das doch echt spannend, dass das im Judentum so eine kleine Rolle gespielt hat und auch immer noch spielt. Also es ist keine wahnsinnig aufs Jenseits ausgerichtete Religion. Wollte ich nur mal so sagen, weil das sozusagen, finde ich, im starken Kontrast zu dieser Serie und den Göttern hier steht, sozusagen. So als ob der jüdische Gott gar nicht so ein großes Interesse daran hat, die Menschen ihnen einen sicheren Weg in die Ewigkeit zu geben, sondern dass es viel mehr um das Hier und Heute geht. Deswegen gibt es ein Gesetz, womit das Hier und Heute geregelt wird. Deswegen gibt es sozusagen, also es geht immer wieder um das Hier und Heute.
Ja.
Ja. Ja, das, genau, das ist natürlich auch die Frage von Darstellungen von den Göttern oder Gott dann jeweils und auch wie Gott die Macht ausübt. Also ja. Im Judentum haben wir dann ja eben auch die Plagen, die dann unvermittelt kommen oder die Naturkatastrophen. Also einfach auch ein Gott, der sehr schnell reagiert und sehr schnell sozusagen auf das, was passiert, auch oder mit den Menschen auch interagiert auf direkte Art und Weise.
Ja, und im Christentum würde ich sagen, da in der Geschichte des Christentums gab es natürlich schon Zeiten, wo man sich dann doch sehr viel stärker auf das Jenseits kapriziert hat und die Leute auch. Und da kommen ja auch dann oft so diese Dynamiken ins Spiel, wo man Leute hinhält, wo man irgendwie ihnen Opfer abverlangt in der Aussicht auf jenseitige Vergütung und jenseitige Belohnung und so. Und da wird es dann, glaube ich, auch schnell mal schräg, weil dann eben die Hoffnung auch zu einer Geiselung oder Gängelung des Volkes führen kann, wenn man den Leuten in Aussicht stellt, jetzt müsst ihr spenden und Ablass zahlen und euch abrackern und den Erstgeborenen als Priester ins Kloster schicken und so weiter. Aber das wird euch dann alles im Jenseits vergütet. Da würde ich dir recht geben, Jay, zumindest grosso modo könnte man sagen, in der hebräischen Bibel, und das hast du ja vorhin auch gesagt, da ist die Sache sehr viel unmittelbarer. Also der Hiob, der wird im Diesseits wird er belohnt und kriegt dann doppelt so viele Kinder und zwei Frauen und so weiter. Und der Abraham, der wird dessen Verheißung gilt natürlich dem Diesseits und nicht dem Jenseits. Also da.
Genau, und die ganzen Verheißungen werden im Diesseits umgesetzt. Also die Frauen, die noch im hohen Alter schwanger werden, dann doch, oder eben die Belohnung für Hiob oder was auch immer, Oder eben auch die Propheten, die Unheils- oder die Heilspropheten, die dann irgendwie mit ihren Prophetien kommen, wo dann auch sehr, sehr deutlich wird, dass das alles noch jetzt passieren wird. Mhm. Also das ist nicht, das Unheil kommt dann nicht später im Jenseits auf euch oder ihr werdet dann an der Pforte sozusagen abgelehnt, sondern das Unheil kommt jetzt. Also die 7 Dürrejahre beginnen dann übermorgen so ungefähr. Genau.
Ja, ja.
Wie seht ihr das?
Also was es natürlich gibt, sind messianische Verheißungen, die sich aber auch auf das Diesseits beziehen. Ja. Also die quasi sagen, es kommt quasi eine neue Zeit. Aber die Idee ist auch nicht, dass sich das irgendwo in einer körperlosen ätherischen Sphäre stattfindet, sondern das ist dann sehr, sehr handfest beschrieben. Da wird Wein getrunken, alter Wein fließt in Strömen und so, da wird quasi dick gegessen und
die Tränen werden nicht mehr sein.
Ja.
Wie seht ihr das?
Was
ich,
denn?
Ich muss ja sagen, so von meinem persönlichen Glauben, ja, obwohl ich das gut hören kann und auch durchaus ein Stück weit teile, was du vorhin gesagt hast, Jana, so dieser Hoffnungsgedanke, es geht irgendwann weiter und keine Ahnung, wenn es hier scheiße läuft, dann kann es dort irgendwie schöner werden und so, ne? Und gleichzeitig beschleicht mich manchmal so der Verdacht, ich bin ja auch so ein kleiner halber Atheist irgendwie in mir drinne, beschleicht mich manchmal eben dieser Verdacht, dass es dann doch um sowas wie Vertröstung geht. Und ich persönlich fände eigentlich eine Religion viel besser, in der man sich um das Jenseits überhaupt keine Gedanken machen würde, weil es sozusagen egal ist, also weil man nicht sich darum kümmern muss, dort irgendwo reinzukommen oder eben nicht reinzukommen, sondern eine Religion, die einem von mir aus sagt, das gibt es gar nicht, sondern es geht um die Gotteserfahrung im Hier und Jetzt. Und ich glaube, deswegen gefällt mir das Judentum so gut in seiner Entstehung, was ja sozusagen anscheinend eine Art Abkehrbewegung von der ägyptischen Religion ist, sozusagen, wo man die negativen Auswirkungen von solchen Heils- und Ewigkeitsversprechen gesehen hat und dann irgendwie sagt, nee, nein, 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 wir machen das anders. Wir wollen hier Menschen sein, die in einer guten Art und Weise miteinander leben und die ihren Gott im Hier und Jetzt erleben und ihm vertrauen und so weiter und so fort. Also irgendwie, mir ist das ist sehr sympathisch. Ich finde den Himmel, also so sehr ich mich dann als Christ doch auch, und natürlich habe ich auch Angst vor dem Tod, und dann hilft mir das, dass ich sagen kann, ja, okay, im Christentum, Jesus ist auferstanden, Problem gelöst. Aber eigentlich, glaube ich, fänd ich eine Religion besser, die komplett auf sowas verzichten könnte.
Also ich bin ja unglaublich dankbar, dass die Tora Teil unseres Kanons ist.
Ja.
Und das Alte Testament quasi um das Neue ergänzt wird oder eben andersrum, das Neue durch das Alte ergänzt wird. Weil ich finde, dass das Christentum eben auch die Freiheit gibt, das auch so zu glauben. Es gibt ja viele die Menschen, die einfach so sehr bei Jesus und im Neuen Testament sind. Und ich bin tatsächlich ein sehr großer AT-Freund, muss ich sagen. Weil genau das, was du eben beschrieben hast, ja auch, finde ich, nochmal ein neues Licht darauf wirft. Oder das findet sich ja darin. Also es gibt ja die Stellen, in denen steht, trink deinen Wein guten Mutes, denn Gott hat dein Tun schon längst gefallen. So, also Gott gefällt, was du tust, und es ist richtig, und du bist hier und jetzt im Leben, und schau, dass du quasi jetzt lebst und das tust, was richtig ist, aber auch das tust, was dir gut tut, weil du bist schon ein, um es jetzt mal so salopp zu sagen, ein geliebtes Kind Gottes.
Ja, ja,
so.
Genau. Ja. Ja, man kann nämlich in dem Blick auf die Ewigkeit das tatsächliche Leben, und nehmen wir mal kurz an, es gäbe keine Ewigkeit, man kann auch daran vorbeirennen, weil man sich nur um die Ewigkeit sorgt und kümmert.
Und ich finde es ganz spannend. Ich habe das zwar vorhin gesagt mit dieser Hoffnung und dieser Überzeugung, aber geht mir auch total ab. Also ich habe auch scheiße Angst vorm Tod, und ich glaube auch aktuell, also ich weiß, dass ich Christin bin und auch Pastorin bin und das auch häufig erzählt habe mit der Auferstehung, aber ich glaube da auch nicht immer dran.
Also, das ist witzig. Also witzig, nein, nicht witzig, aber es ist interessant.
Ich habe oft genug Momente, wo ich denke, what the fuck, wie soll das eigentlich bitte vonstatten gehen? Was, also, oder Momente, in denen ich daran zweifle und denke so, ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht so genau.
Ja, genau.
Wie ist es bei dir, also, Manu?
Ich finde das jetzt interessant, weil ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits auch sagen würde, ein Glaube, der nur auf die Vertröstung aufs Jenseits angewiesen ist, dem fehlt auch etwas, und meinem Glauben würde etwas fehlen, wenn ich mich jetzt nur darauf irgendwie vertrösten könnte, ja, irgendwann dann vielleicht sogar mit einem ganz eigenartigen, das gibt's ja auch, eigenartigen Vergeltungsgedanken, irgendwann werdet ihr, die hier in diesem Leben quasi euch alles erlaubt habt, ihr werdet dann büßen, und ich krieg dann für meine Entbehrungen, werde ich dann belohnt und so. Das ist ja irgendwie, man hört das ja schon, dass das nicht gesund ist. Also, und ich glaube, das wäre mir auch zu wenig. Ich bin tief überzeugt, dass der Glaube an Gott sich irgendwie auch in diesem Leben im Sinne der Gegenwart Gottes, die mich bewegt, die mir irgendwie nahe ist, das muss irgendwie einen Unterschied machen, sonst kann ich mir dann im Jenseits auch nichts von kaufen. Also das finde ich schon auch. Und gleichzeitig, Jay, könnte ich mich mit dem Gedankenexperiment überhaupt nicht anfreunden, dass es kein Jenseits gibt, und auch nicht, und ich könnte mich auch nicht einlassen auf eine Vorstellung des Glaubens, die das Jenseits nicht braucht. Und ganz einfach aus dem Grund, dass ich so deutlich vor Augen habe, wie sehr die Rechnung bei vielen Menschen in diesem Leben einfach nicht aufgeht. Wie viele Menschen einfach, zu Deutsch gesagt, gefickt werden vom Schicksal in diesem Leben und irgendwann einsam und verbittert oder frustriert sterben oder wie auch immer, wo ich denke, ja, aber Leute, ich habe sogar eine regelrechte Abneigung gegen rein diesseitige Lebenskonzepte, die für sich in Anspruch nehmen, irgendwie aufzugehen. Ja. Weißt du, deshalb habe ich ja auch so einen, vielleicht, ich hoffe, es ist ein heiliger Zorn, den ich gegen diese ganze Ideologie des positiven Denkens und des Manifestierens und so, das rührt etwas ganz tief in mir an, weil es den Leuten suggeriert, sie könnten mit irgendwelchen Praktiken und positiven Erwartungen quasi das Schicksal beeinflussen und die Rechnung ihres Lebens in diesem Leben aufgehen lassen. Und das ist für mich dann immer ein latenter Stinkefinger denjenigen gegenüber, die von mir aus alles probiert haben und die zutiefst, die viel frömmer und viel gläubiger, viel gutherziger und menschenfreundlicher sind als ich selber. Und die einfach, also ich habe wirklich Menschen, konkrete Schicksale vor Augen von Menschen, wo ich denke, ja, aber Leute, jetzt ist dann aber einfach mal gut. Also müssen dann wirklich, muss jedes einzelne Kind krank werden oder vom Laster überfahren werden. Ist das jetzt wirklich, kann man das nicht ein bisschen besser verteilen? Und da ist für mich dieser Glaube, dass Gottes Geschichte mit Menschen mit dem Tod noch nicht zu Ende ist, sondern dass Gott, ich habe das von der Christina Bruderek mitgenommen und ich werde das nie mehr los, diesen Satz oder diese Metapher, dass Gott unsere Geschichte zu einem guten Ende erzählen wird. Das ist für mich eine, also tiefer geht's für mich nicht, das ist für mich eine ganz, ganz tief verankerte Hoffnung.
Ja, Manu, und vielleicht auch die Erkenntnis, dass wir uns unsere Geschichte nicht selbst erzählen müssen.
Ja.
Also nicht müssen, dass wir befreit davon werden, eben so wie du sagst, so ein Leben, was einfach nur scheiße verläuft, da muss ich nichts mir schönreden. Ja. So.
Ich kann es auch nicht. Bei vielen Menschenleben denke ich, ich könnte die Geschichte nicht zu einem guten Ende erzählen.
Nee, genau. Also, ich kann es nicht, ich muss es auch nicht erzählen und die Menschen müssen es auch schon mal gar nicht. Und deswegen ist es sehr, wie du sagst, sehr tröstlich, der Glaube daran, dass Gott eben die Geschichte gut zu Ende erzählen kann.
Jay, wir haben dich unterbrochen, sag mal.
Ja, ich wollte sagen, dass ich stimme dir da völlig zu, dass es tatsächlich, und es ist widersprüchlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber das ist auch in dieser Widersprüchlichkeit eben Teil von mir, ist tatsächlich einer der anderen Gründe, warum ich Christ bin, weil ich auf das letzte Gericht hoffe. Also weil ich wirklich darauf hoffe, dass das Hohe niedrig gemacht wird und das Niedrige hoch, dass die Letzten die Ersten sein werden, dass irgendwann der Tag kommt, an dem die in diesem Leben nichts hatten, ganz vorne stehen werden. Ja. So, also da bin ich ganz bei dir. Ja. Das ist eine super Hoffnung. Und gleichzeitig bin ich mir halt oft nicht sicher, wie real die ist. Ne? Das ist etwas, weshalb ich an den christlichen Glauben glaube, weil ich sozusagen mir das wünsche, dass es diese ausgleichende Gerechtigkeit irgendwann gibt. Aber es könnte auch eine nette Vertröstung sein, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich die andere Hand, die aufs Diesseits orientierte, so wichtig, weil klar, man kann dann natürlich auch sagen, ja, es ist alles scheiße und das Leben ist und ja, ich bin geplagt und so, aber im Jenseits, dann werde ich eines Tages. Aber wenn du sozusagen nicht auch diesen anderen Impuls hast, zu sagen, hey, gib die Hoffnung nicht auf, Gott ist auch hier in irgendeiner Form da und dein Leben darf auch hier Sinn bekommen und du darfst auch hier schon in irgendeiner Weise in allem fucking Fuck, den es so gibt, Segen erleben, sage ich jetzt mal so fromm. Das wäre mir schon sehr wichtig, weil sonst fällt es halt, man fällt schnell auf einer Seite vom Pferd irgendwie. Also.
Ja, ja.
Aber es erleben halt nicht alle Segen. Und du kannst dich noch so sehr darauf einstellen und sagen, hey, du darfst Segen erleben und du darfst dich berühren lassen von der Schönheit der Welt und der göttlichen Sphäre, die uns umgibt.
Ja, so meine ich das ja nicht. Ich bin bewusst zynisch.
Ich bin doch bewusst zynisch.
Ja, ich wollte nur sagen, das ist nicht meine Fahne.
Genau, aber ja, deswegen bin ich bewusst zynisch. Ja, aber eben wie Manu sagt, das erleben halt nicht alle. So.
Aber es fällt mir viel leichter, interessanterweise fällt es mir viel leichter an eine wirklich ganz, ganz fest und mit großer Gewissheit daran zu glauben, dass es nach dem Tod nicht zu Ende ist und dass Gott seine Geschichte weiterschreibt mit uns und zu einem guten Ende schreibt. Es fällt mir leichter, das zu glauben, als zu glauben, dass Gott, also als zu glauben, dass ich in diesem Leben ganz bestimmte Zusicherungen von Gott kriege. Mhm. Also es fällt mir nicht schwer zu glauben, dass Gott mich nicht im Stich lässt, dass Gott mich liebt, dass Gott mir beisteht und so. Aber wenn ich zum Beispiel, wir haben jetzt die letzten Monate, haben wir so eine ganze Reihe von, ich würde sagen, von Unglücks Einbrüchen in unserem Leben so erlebt, familiär und so. Und da ist eins nach dem anderen gekommen. Und dann haben auch wohlmeinende Freunde von uns und Christenmenschen haben uns dann gesagt, ja, wir, da müsst ihr jetzt einfach ganz fest glauben, dass Gott wird das wieder gut machen und so. Jetzt müsst ihr einfach vertrauen und so. Und ich denke, ja, worauf denn? Mhm. Also worauf denn jetzt? Es kann doch alles an den Arsch gehen. Genau. Ich habe ja zig Geschichten vor Augen von Menschen, die feste geglaubt haben. Und das ist, ich habe viel mehr Mühe, da irgendwie an irgendwelche göttlichen Zusicherungen oder die göttliche Vorsehung zu glauben, als daran, dass Gott es schafft, jenseits des Todes seine Geschichte an ein gutes Ende zu schreiben.
Aber das ist und genau der Punkt.
Manchmal wird das dann ja noch so ad absurdum geführt, dass dann gesagt wird, ja, dann bist du vielleicht schuld, weil du
ja,
nicht
ja, genug,
so, das ist dann ja, ja noch ja. Die Krönung, ja.
Ja. Aber das ist genau der Punkt, den ich quasi auch nicht meine mit Segen im Schicksalsschlag erleben. Ja. Ich meine das gar nicht so spirituell. Ich meine das auch nicht nach dem Motto, der handelnde Gott wird dein Leben wieder wenden und so, meinetwegen wie im Buch Hiob oder so.
Ja, so interventionistisch
so meine ich das
so. Der greift jetzt ein.
So meine ich das gar nicht, weil ich da auch zu oft sehe, dass das so nicht funktioniert.
Ja.
Sondern ich meine eher diese diesseitige Ausrichtung, die sagt, ja, Leben ist manchmal richtig scheiße. Lass uns mal die Ärmel hochkrempeln und gucken, was wir dagegen tun können. Lass uns mal gucken, wie wir dem, was wir tun können, damit den schrecklichen Seiten des Lebens was möglichst Gutes entgegengesetzt wird. Dass es gute Arbeitsbedingungen gibt, dass es gute, keine Ahnung, Erziehungshilfen gibt und so weiter. Also, ne, also ich meine das wirklich so eher so ganz, ganz praktisch,
ja.
Wo ich den Verdacht habe, wenn du dich aufs Jenseits ausruhen kannst. Ja, dann dieses Motiv findest du ja auch im Christentum dann auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, die Erde ist halt ein Jammertal, aber dereinst dann so, ne? Und dann rettest du dich zum jüngsten Tag hin, anstatt zu sagen, nö, vielleicht gibt's den gar nicht. Lass uns mal gucken, wie unser heute schöner wird. So.
Aber das ist doch dann so ein bisschen Dorothee Sölle-mäßig, oder? Jo.
Yeah, also, Sölle.
Genau, also wir sind quasi einfach Gottes Hände auf dieser Welt. So wir sind Gottes Hände auf dieser Welt. Und
ja, also mir gefällt das, wie das jetzt so ein bisschen zusammenläuft, und das ist mir sehr sympathisch. Auch Jay, was du gesagt hast, dass da kann ich viel mit anfangen, nicht so sehr mit geistlichen Zusicherungen, die ich dann doch mir nicht wirklich zu eigen machen kann, weil ich halt einfach nicht mehr dran glaube, ich kann es nicht mehr dran glauben, dass nur weil ich jetzt den Herrn Jesus lieb habe, dass sich jetzt irgendwie plötzlich alle Dinge fügen, wie im Tetris-Spiel des Europameisters. Schon das, aber was ich fühle, ist, wenn ein Freund vorbeikommt und sagt, hier, zwei Flaschen Wein, fettes Stück Fleisch, jetzt heute Abend lassen wir es uns gut gehen. Und egal, wenn alles scheiße ist, aber diesen Abend lassen wir uns jetzt nicht verderben oder so. Das finde ich, da habe ich was von irgendwie.
Ja. Aber sag mal. Ja.
Und damit wären wir dann ja eigentlich auch wieder so ein bisschen bei Chaos, bei unserer Serie.
Ja, aber darf ich noch worüber eine Frage haben wir gesprochen?
Darf ich noch eine Frage zu diesem Fragenkomplex stellen, weil mich das wirklich interessieren würde, was ihr dazu denkt. Wie erklärt ihr euch denn eigentlich, also ich finde das wirklich erstaunlich, dass das Judentum quasi ohne Jenseits startet. Also wie kommt eine Religion dazu, im Angesicht der anderen Religionen drumherum, wo das Jenseits in aller Regel mindestens eine wichtige, wenn nicht sogar Hauptrolle spielt, wie kommt dieses kleine Völkchen dazu, ihre Religion zu starten ohne das? Also, ne, habt ihr da eine Erklärung für? Weil mich fasziniert das total, und das ist einer der Gründe, die mir plausibel machen, warum das eine göttliche Religion ist, weil die so anders ist, quasi, was das angeht. Aber habt ihr eine Idee, wie das religionsgeschichtlich zustande kommen konnte?
Ich bin da, also da muss ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen die Waffen strecken. Ich bin da religionswissenschaftlich zu wenig bewandert, um zu rekonstruieren, wie es zu dieser Diesseitsorientierung zumindest auf in gewissen Phasen des jüdischen Glaubens gekommen ist. Das könnte ich jetzt gar nicht so, das gibt's ja sicher Gründe für, genauso wie es Gründe dafür gibt, dass man dann irgendwann tatsächlich die Aussicht doch wieder auf ein Jenseits hinter der Todesgrenze geöffnet hat. Gibt's ja auch Gründe für. Bin ich ein bisschen überfragt. Ja.
Ich weiß es auch nicht.
Ja, okay. Hätte ja sein können. Ihr seid ja hier die Theologen. Von daher.
Ja, da hätte ich jetzt gerne brilliert, aber.
Du hast es ja gesagt. Also, ich meine, es ist ja, der jüdische Gott ist ja immer ein in der Geschichte handelnder Gott, ne? Also, er ist ja ein Gott, der unmittelbar eingreift, der, ja, das Volk Israel rettet, der unmittelbar auch in den einzelnen Menschenschicksalen eingreift. Also, es ist.
Ja.
Also wir haben ja nicht umsonst irgendwie so Tunergehenszusammenhänge und Ähnliches. Ja. Und vielleicht brauchten die Menschen einfach nichts anderes. So wenn der Gott so im Leben präsent im Leben ist, brauchst du vielleicht keine Orientierung über das Leben hinaus. Also vielleicht ist die Entwicklung auch oder hat sich die Entwicklung auch eben so vollzogen, dass die Menschen im Christentum vielleicht in ihrem Leben die Präsenz Gottes gar nicht mehr so wahrnehmen konnten oder die Dinge, die passiert sind, eben nicht mehr gesagt haben, da hat Gott jetzt direkt in meiner Geschichte gewirkt, sondern eben vielleicht, da ist mir jetzt einfach Scheiße passiert und ich will Gott nicht dafür verantwortlich machen. Also der jüdische Gott ist ja auch per se erstmal kein allein guter Gott oder allein schlechter Gott, sondern erstmal ein einfach handelnder Gott, sowohl mit negativen als auch mit positiven Dingen. Und das, also ich kann mir einfach nur vorstellen, dass sich das so ein bisschen auch verändert hat im Hinblick auf die Menschen und woran sie glauben wollen, dass vielleicht irgendwie der Gott für das Schlechte irgendwann nicht mehr verantwortlich gemacht wurde, beziehungsweise die Dinge, die passiert sind im Leben von den Menschen, einfach nicht mehr zu sehr dem Handeln Gottes zugeschrieben wurden. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, welche Bedeutung hat Gott dann noch, wenn Gott nicht mehr für das, was mir passiert, unmittelbar verantwortlich ist? Und dann dazu zu kommen, zu sagen, ja, dann ist, macht Gott eben zumindest, dass ich später ein richtig gutes Leben haben werde.
Ja, ja. Also das
könnte ich mir, das leite ich jetzt so grob ein bisschen schlechthinig dahin.
Ja, ja. Also es gibt auf jeden Fall einen gewissen Zusammenhang zwischen der Lebenssituation des Volkes Israels und den Jenseitshoffnungen, den Zukunftshoffnungen, die geschürt wurden, auch durch die Propheten. Es ist natürlich dann im Exil, da kommen dann diese ganzen Prophetien auf, Unheils- und Heilsprophetien, in denen man sie eben auf eine Zeit, eine neue, glorreiche zweite Zeit des Tempels und Davids und so hinweist. Also das hat sicher einen Zusammenhang, aber restlos erklären, ja, könnte ich das jetzt auch nicht. Aber jetzt müssen wir zu Chaos zurückkommen.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte nur, vielleicht hättet ihr ja mal eine kluge Idee um dieses Mysterium, was tatsächlich religionsgeschichtlich und philosophisch ist es ein interessantes Geheimnis, wie das wohl passiert ist. Aber lass uns zu Chaos zurückgehen.
Ich unterstelle einfach mal Manu und mir, dass wir das bestimmt irgendwie mal gelernt haben.
Ja, das wäre noch schlimmer. Du hast vergessen. Ja, genau.
Ja, kann safe.
Sein. Ja,
safe. Ja. Genau.
Manu, was schreibst du da eigentlich die ganze
Manu,
Zeit?
Manu, schreib nicht Manu mal. Also, ihr könnt das ja.
Ich denke die ganze Zeit, Mann, was für kluge Gedanken schreibt der Mann da auf.
Nein.
Manus Beschäftigung, also wir sind ja nicht unvorbereitet hier in dem Podcast. Wir haben ja alle unsere Notizen und bereiten uns ja sehr gewissenhaft in 99% der Fälle auf unsere Folgen vor.
Ja, ja.
Und das heißt aber auch, dass wir hier Zettel liegen haben und beziehungsweise noch irgendwelche Notizen auf dem Handy. Ich habe gerne Notizen auf dem Handy und Manu druckt sich meistens Zettel aus. Und wenn dann auch ein Stift rumliegt, dann ist das quasi immer Manus Beschäftigung, während unser Gespräch hier dann aktuell zum Beispiel einen sehr schönen Planeten zu malen.
Ja, das ist halt mein das ist mein ADHS. Ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich was anderes daneben mache. Das ist
okay, aber back to Chaos.
Sehr nachvollziehbar.
Back to Chaos, ja.
Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Vielleicht können wir noch mal so unsere Lieblingsszenen machen, bevor wir dann sagen, wem wir diese Serie empfehlen würden.
Ja, ist eine gute Idee.
Da muss ich kurz drüber nachdenken.
Ich habe eine.
Ja, ich habe ein paar, aber ja.
fang du an. Ich muss mich entscheiden quasi, das ist die Schwierigkeit.
Ich fange mal an. Also ein Seitenstrang, ein Thema, was wir gar nicht besprochen haben, was aber auf jeden Fall da ist und präsent ist, ist das Thema Liebe oder auch Beziehung so, und was man mitbekommt, irgendwie so, die Menschen führen Beziehungen, aber wir wissen nicht so ganz, ob Götter lieben können oder nicht. Also das bleibt so ein bisschen unklar. Es gibt zum Beispiel eine Liebesbeziehung, also Poseidon ist in Hera verliebt. Aber Hera und Zeus sind verheiratet, aber die sind ganz sicher kein Liebespaar. Und dann haben wir natürlich die Geschichte von Eurydike und Orpheus, die auch eben einseitig ineinander oder auch nicht mehr verliebt sind. Und ich finde die Geschichte, mit der steigen wir auch ein, von Dionysos ganz schön. Dionysos, der ungeliebte Sohn des Zeus, der irgendwie mit seiner Existenz hadert und nicht so richtig weiß und sich immer unter die Menschen begibt, weil er irgendwie auch mit den Göttern nichts anfangen kann und mit seinem Vater schon gar nicht, weil er immer von dem Aufmerksamkeit haben will, aber den bekommt er irgendwie nicht. Und ist jetzt so keine spezielle Szene, aber so Dionysos bekommt die Geschichte von Orpheus und Eurydike mit und lernt dann so ein bisschen kennen, was Menschen tun, wenn sie verliebt sind. Und als Orpheus dann in die Unterwelt geht, dann sagt er hier, du musst dich um unsere Katze kümmern, um Dennis. Die Katze heißt Dennis, weshalb auch immer.
Ah, ja.
Und dann bekommt er eben diese Katze und nimmt die dann einfach überall mit hin und gibt die auch immer irgendwem ab. So, kümmer dich mal kurz um die Katze. Aber er lernt dann so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen für diese Katze und entwickelt dann zumindest irgendwie ganz low-key auch irgendwie eine Beziehung zu der Katze. Und das finde ich irgendwie so ganz schön, weil das sowas, man so das Gefühl hat, so ja, irgendwie die Liebe ist irgendwas Menschliches und die Götter wissen nicht so recht, kennen sie das nicht oder was ist es eigentlich? Und das ist irgendwie schön, weil es diese Emotion, dieser Affekt dann irgendwie auf einmal mit einer Welt in Verbindung gebracht wird, die eigentlich nichts davon weiß und man dann eben so Dionysos dabei begleitet, wie er kennenlernt, was Liebe bedeuten kann.
Wenn Götter Liebe lernen, ne? So.
Genau.
Ja. Es nimmt dann ein übles Ende, aber das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen.
Genau, und das finde ich einfach eine ganz schöne Episode. Ich mag Dionysos sowieso gerne, das ist ja auch Wein und Feierei und alles, aber ich finde, das ist irgendwie schön, den bei seinen kleinen ersten zarten Schritten auf dem Weg hin zum menschlichen Fühlen zu begleiten.
Ja, sehr schön.
Ja, dann bringe ich mal einen Kontrast als
Surprise, Surprise.
Als Lieblingsszene oder Lieblingsszene, weiß gar nicht, aber als zumindest irgendwie sehr gelungen und faszinierend dargestellt. Die Göttin Hera, deren Priester werden die Zungen abgeschnitten und so, dass die quasi nichts sagen können. Und wenn dann Leute zu ihnen kommen, das ist dann wie in so einem Beichtstuhl, können die nichts dazu sagen, sondern die können nur zuhören, was ihnen erzählt wird, quasi.
Ja.
Und das ist dann sozusagen im Olymp hat die Hera ein Riesenzimmer, also wirklich ein Riesenzimmer, gar 50 Meter hoch oder so, also auf jeden Fall riesig, wo an den Wänden lauter kleine Schubladen sind, wo dann, wenn du die aufmachst, sind dort Zungen drinne, die sozusagen die Gebete der Menschen, die sie an Hera richten, wiedergeben. Und das fand ich irgendwie eine bisschen gruselige und gleichzeitig aber auch irgendwie faszinierende Darstellung vom Thema Gebet. Also, dass du sozusagen, dass die Götter da irgendwelche Schubladen haben und da liegen Zungen drinne und die plappern dann los. Aber quasi die Priester dieser Göttin dürfen nichts sagen. Die müssen, die können nur hören. Irgendwie fand ich das eine gelungene oder spannende Darstellung. Und dann natürlich der schöne Satz, fuck the gods. Ach, ich bin ja jemand, der für das Recht auf Blasphemie wirklich auf die Straße gehen würde, weil das für mich eins der Grund Pfeiler der Freiheit ist, dass es nichts Heiliges gibt, dass man Blasphemie üben darf. Deswegen habe ich diesen Satz sehr gefeiert. Fuck the guards.
Fuck the guards, ja, ja. Ja gut, dann schließe ich jetzt ganz schwarzhumorig ab. Ich fand die Szene irgendwie gruselig, aber auch irgendwo genialisch. Mit Zeus, der in einer der ersten Episode gezeigt wird beim Tontaubenschießen oder so, wie er da die Tauben aus der Luft holt und dann irgend in einem Anfall von Paranoia meint er irgendwie, die Menschen hätten sich gegen ihn verschworen oder was auch immer.
Irgendwer hat die Uhr geklaut.
Genau. Ah, ja, ja, genau, genau, jemand hat die Uhr geklaut, so ist es. Und dann hat er so Poolboys quasi, die ganze Zeit ihm irgendwie das Zeug bringen, so Getränke und so weiter und ihn versorgen. Die sind so angezogen wie irgendwie so Tennislehrer oder so mit so weißen kurzen Speedo-Hosen und die stellt er dann aufs Dach an die Grenze oder an die Mauer und die müssen dann runterspringen und er versucht sie mit seinem Gewehr im Fluge zu treffen, bevor sie dann ohnehin am Boden tödlich aufschlagen und er kann einfach nicht aufhören mit dem Spiel, weil ihn das irgendwie zu beruhigen scheint und weil er halt den Schuldigen immer noch nicht gefunden hat und die Hera guckt da so zu und verdreht dann so die Augen so quasi, hat er das jetzt nötig, aber greift auch nicht wirklich ein. Also es ist eine der schwarzhumorigsten Szenen in dem Ganzen.
Vor allen Dingen, weil sich diese Poolboys dann so stapeln, ne? Irgendwie so, die liegen dann da und werden immer weniger und am Schluss gibt es kaum noch Diener, die ihm sein Essen bringen können. Und dann muss er schon selber grillen und so, weil einfach keine...
Und du siehst es in ihren Augen. Jeder denkt so, oh, bitte lass mich der Letzte sein oder bitte lass mich nicht noch springen müssen. So, du siehst in ihren Augen irgendwie diese Panik davor, oh, bitte lass ihn irgendwie diese scheiß Uhr finden.
Aber sie fügen sich ihrem Schicksal, weil sie wissen, der Gott hat es halt beschlossen. Was sollen wir tun? Ja.
Wem würdet ihr die Serie empfehlen?
Ich würde sie Leuten empfehlen, die tatsächlich einfach, ich sag mal, auf so einer Unterhaltungsebene eine schöne, intelligente Serie gucken wollen, wo sie mitgenommen werden, die sie mit hineinnehmen in eine Welt, die für uns heutzutage ein bisschen absonderlich ist und trotzdem ja nah, weil das ja in der heutigen Zeit spielt. Und die irgendwie darüber, also die Spaß daran haben, mal sozusagen in so eine, ich sag's mal, Fantasy-Welt einzutauchen. Und gleichzeitig würde ich es auch denen empfehlen, die eben jetzt nicht nur Lust haben, sich gut unterhalten zu lassen, sondern die Lust haben, über diesen ganzen Themenkomplex Religion, die Verwebung von Religion und Macht und all solche Dinge ein bisschen nachzudenken, weil sie hier, finde ich, eine gute Serie finden, die ein gutes Sprungbrett bietet, eben über sowas sich mal anhand der Serie Gedanken zu machen.
Ja.
Punkt.
Punkt. Nee, auch alle, die Freude haben an der originellen Geschichte, die irgendwo gerne auch so gewisse bizarre Spitzen ertragen können, wo es jetzt natürlich nicht immer realistisch zu und her gehen muss. Leute, die Freude haben an opulenten Sets und tollen Kostümen, die Spaß haben, wenn es ein bisschen schrill zu und her geht, also denen kann ich die Serie auf jeden Fall sehr herzlich empfehlen. Und alle, die irgendwie einmal die in ihrer Gymnasialzeit die klassischen Sagen des griechischen Altertums lesen mussten und mal ihr Wissen auf eine sehr unterhaltsame Art auffrischen wollen.
Und wir sind auch nicht hundertprozentig immer mythengetreu, muss man aber auch sagen.
Ja.
Es ist nicht hundertprozentig, es ist sehr nah, aber nicht hundertprozentig.
Ja, absolut.
Ich habe noch ein Zitat, was ich gerne noch mit euch teilen möchte aus dem Times Magazine, das ich mir übersetzt habe und finde ich sehr passend auch irgendwie zu der Serie, aber auch zu der Frage ist, wem man die empfehlen würde. Nicht ganz tiefgründig und trotzdem bissig genug, um unsere Welt scharf zu verspotten, bietet die Serie etwas, was die Menschen in den Geschichten, die wir über übermenschliche Wesen erzählen, die genauso lieben, toben und integrieren wie wir, schon immer gesucht haben. Eine rundum vergnügliche Flucht.
Amen dazu.
Amen dazu.
Genau. Ja, ich glaube, dann machen wir den Sack jetzt zu. Ja. Es war wie immer ganz zauberhaft mit euch. Ich habe mich gefreut, mit euch über diese fulminant, verrückt, witzig, schwarzhumorige Serie zu sprechen. Und wir verbleiben mit herzlichen Grüßen und habt's hübsch.
Jo, habt's hübsch.
Bis zum nächsten Mal. Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ja. RevLab.